Der Apostel begann seinen Brief mit einer Besprechung von Prüfungen. Er sprach darüber, dass es viele Prüfungen gibt und dass diese immer wieder verschieden sind. In Kapitel 1 gab er uns eine Reihe von Hilfen in solchen verschiedenen Prüfungen. Ab Kapitel 2 zeigt er uns, wozu diese Prüfungen gut sind. Er hatte ja schon am Anfang von Kapitel 1 gesagt, diese dienen dazu, dass uns dann mit der Zeit nichts mehr fehlt. Die Prüfungen sollen uns zeigen, was wir aufzugeben haben oder worauf wir bereit sein sollen zu verzichten, an der Seite unseres irdischen Lebens, auf dieser Seite, damit wir auf der anderen Seite, was unsere himmlische, geistliche Seite betrifft, damit dort uns nichts fehlt. Uns fehlt von zu Hause aus alles. In Christus haben wir alles. Aber Jesus will sein Wesen durch uns zur Auswirkung bringen. Und dazu benutzt er die Prüfung, damit wir von der Brust dieser Welt loskommen und an seiner Brust ruhen lernen. Das Erste, das er als Frucht der Prüfung sieht, ist die Hauptsache im Glaubensleben überhaupt, die Liebe. Die Liebe soll die große Frucht des Glaubenslebens sein, wozu Prüfungen dienlich sind, dass sie auftreten und wachsen. In Kapitel 3, und dort sind wir heute Morgen, in Kapitel 3 will er uns an der schwierigsten Stelle unseres ganzen Wesens helfen. Da soll uns nichts mangeln. Hier spricht er über das Reden des Gläubigen. Es ist ja ein Geschenk, dass wir reden können. Das Reden gehört zu unserer Gottesebenbildlichkeit. Vielleicht sagt jemand, aber Tiere können auch sprechen. Ja, aber lange nicht in dem Sinne, wie Menschen es tun. Sehr, sehr begrenzt. Bei den Tieren lernen wir, was Gott tun kann, dass er schon etwas Menschliches dort niedergelegt hat. Und wir staunen über die Ähnlichkeit von Tieren mit uns. Deshalb können wir auch sehr schön mit Tieren umgehen. Aber es bleibt bei aller Verwandtschaft eine fast endlose Kluft zwischen uns und den Tieren. Und diese Kluft stellt oder ist vorhanden wegen unserer Spezifizität. Das heißt, wir sind ganz anders an der Stelle der Gottesebenbildlichkeit. Und zu dieser Gottesebenbildlichkeit gehört das Sprechen. Als Gott den Menschen in seinem Bilde geschaffen hatte, sprach er zu ihm. Der Mensch konnte ihn verstehen. Gott war offensichtlich der Erste, der gesprochen hat in dieser kleinen Gemeinschaft. Gott, und wissen Sie, was er sagte? In Kapitel 1 wird uns berichtet, dass als Gott anfing, mit dem Menschen zu sprechen, er ihn segnete. Und von diesem Segnen ist in Kapitel 3 auch die Rede. Nur gibt es noch eine andere Art von Reden. Das Segnen bedeutet Leben. Der Fluch bedeutet Tod. Segen ist der Weg zum Leben oder die Ankündigung oder die Verheißung des Lebens. Wenn Gott den Menschen in Kapitel 1 unserer Bibel segnet, dann verheißt er ihm Leben und zeigt ihm, welche Mittel er ihm zum Leben geben wird. Und wenn wir in Christus Segnungen haben, dann alle Mittel zum Leben. Aber wenn Gott anfängt zu fluchen, dann ist der Tod vor der Tür. Dann ist das Ende des Lebens angekündigt. Wir sollten, sagt die Bibel, Leben wünschen, nicht den Tod. Leider aber verwünschen wir manchmal nicht nur Menschen, sondern auch Gott. Nach diesen einleitenden Worten wollen wir in zu Kapitel 3 des Jakobusbriefes kommen. Also die Überschrift über das Reden der Gläubigen und wir könnten sagen, und was dazu gehört. Denn der zweite Teil gibt uns eigentlich die Lösung des Problems. Der Aufbau ist in etwa so, zuerst haben wir wieder, wie das Jakobus bereits in Kapitel 1 und 2 getan hat, zuerst führt er sein Kapitel ein oder seine kurze Rede, denn wir hätten hier vielleicht eine Liste oder eine Reihe, Entschuldigung, im Jakobusbrief eine Reihe von 5 Reden. Und bis jetzt hat er seine Reden begonnen mit einem Aufruf, mit einer Aufforderung. Tut dieses. Aber er weiß, dass die Leute das nicht tun können. Und dann hilft er ihnen. Das ist Gottes Art und Weise. Er zeigt uns, was er will, und dann hilft er uns, diesen Willen zu tun. Kapitel 3 beginnt ebenfalls mit einer Aufforderung, etwas zu tun. Aber dann wird gezeigt, wie problematisch das mit diesem ist. Aber dann am Ende gibt er uns eine sehr praktische und sehr ausführliche, allerdings sehr konzentrierte Hilfe. Man muss sich also Zeit nehmen, bei jedem dieser Verse, ja, bei jedem Versteil stehen zu bleiben, damit das sich auf uns einwirken kann. Also in 1 und Anfang von Vers 2 haben wir die Einführung mit einer Aufforderung. Verse 2 bis 12 spricht er vom Mittel des Redens, das uns zum Problem geworden ist, der Zunge. Und dann in den Versen 13 bis 18 spricht er vom Wesen des Redenden oder von der Weisheit im Reden. Beginnen wir am Anfang, wie sich das gehört. Verse 1 und 2 Anfang, eine Einführung mit einer Aufforderung. Werdet nicht Lehrer in großer Zahl, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden, denn wir alle straucheln oft. Dreierlei haben wir in diesem Vers oder in diesen Versteilen, denn wir haben begonnen, Vers 2 zu lesen. Erstens die Aufforderung, werdet nicht Lehrer in großer Zahl, meine Brüder. Und dann ein Grund für diese Aufforderung. Und drittens, vielleicht, ich weiß nicht genau, wie das Verhältnis ist, aber wir könnten vielleicht das so sehen, ein Grund für den Grund, für den eben angegebenen Grund. Werdet nicht Lehrer in großer Zahl, meine Brüder. Jemand hat gesagt, wenn es zwei Juden miteinander gibt, dann hat man drei Meinungen. Der Jude ist ein Lehrer. Er weiß es und er teilt es auch gern mit. Heute Morgen ist es schön warm. Gestern Abend war von der Kälte die Rede. Vielleicht eine kleine Geschichte zur Auflockerung. Sie sind ja nach dem gestrigen Tag noch nicht ganz ausgeschlafen, nicht wahr? Sie waren müde, als sie zum Abendtisch kamen. Sie waren fertig, als sie sich horizontal legten. Es fing heute nicht wie gestern mit einem gleitenden Frühstück an. Wir mussten also 8:30 da sein. Nun entschuldigen Sie ein bisschen Humor. Mein Freund erzählte mir, Und wir haben beide in Winnipeg studiert. Winnipeg ist im Winter furchtbar kalt. Es ist nicht weit im Norden, im Gegenteil. Es ist unweit, für kanadische Verhältnisse, unweit von der 49. Parallele. Das ist die Grenze zwischen Kanada und USA, also für unsere Verhältnisse im Süden. Ja. Aber im Winter kann es furchtbar kalt werden wegen des Windes. In Kanada ist man dazu übergegangen, bei der Wetteransage auch die zusätzliche Kälte wegen des Windes anzugeben. Wir hatten einmal mitten im Winter einen Studenten, der kam also zwischendurch, das Semester fing eigentlich im Herbst an, aber mitten im Winter kam ein Student aus Südamerika zu uns. Der ist fast gestorben. Ja. 40 Grad Kälte. Nun, mein Freund erzählte mir, zwei Juden, in Winnipeg gab es viele Juden, zwei Juden gingen der Straße entlang im Winter in Winnipeg. Furchtbar kalt. Mit einem Mann sagt Abraham zu Isaac: Isaac, warum sagst du nicht? Und Isaac sagt zu Jakob, sagt zu Abraham: Was meinst du, Abraham? Ich will doch nicht meine Hände verfrieren lassen. Ja. Man muss die Hände haben zum Sprechen. Ja. Die wollten sich nicht anfrieren lassen. Es gibt auch schweigende Persönlichkeiten dort. Aber das ist interessant. Das Judenvolk hat gelernt zu sprechen, weil es der Empfänger des Redens Gottes ist. Und nichts lehrt so gut zu reden als das Reden Gottes. Gott hat lautere Worte gesprochen. Und wer dieses Wort liest, der lernt beides, was der Jude gelernt hat, zu denken und zu reden. Und wenn solche Leute noch Christen werden, dann haben sie einen Schatz von Fähigkeiten in der Gemeinde. Nur kommt jetzt der weise Jude Jakobus und sagt: Ein Moment einmal, da sind zwei Seiten zu dieser Angelegenheit. Und deswegen, weil wir nicht nur unsere Zunge für Gutes gebrauchen, sondern auch für Böses, sollten wir sehr vorsichtig, bevor wir überhaupt anfangen zu reden. Das Reden muss auch einmal gebremst werden. Lehrer zu sein ist etwas Gutes, sagt Paulus in 1. Timotheus 3. Wer ein Lehrer sein möchte, der wünscht sich in der Tat einen guten Beruf. Wer Ältester in der Gemeinde sein möchte, der hegt einen guten, edlen Wunsch. Und ich wünschte, wir hätten mehr solche, die sich dieses wünschten. Ob sie dann das werden, das entscheidet der Heilige Geist und unter Umständen auch die anderen Geschwister, denn sie müssen ja schließlich erkennen, ob da Begabung ist und ob der Charakter da stimmt. Und eben das Zweite, darauf legt Jakobus jetzt den Finger. Das Erste will einmal gegeben lassen, sein lassen. Aber das Zweite: Da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden, der Lehrer wird zur Rechenschaft gezogen und ein strengeres Maß oder ein strengerer Maßstab wird bei ihm angesetzt werden als bei denen, die er lehrte. Und nun sagt Jakobus etwas sehr Deutliches und Ehrliches. Wir fehlen alle oft. Wir straucheln, sagt er. Jakobus strauchelt. Und spätestens beim Lesen des Neuen Testamentes hätten einige Christen hier feststellen sollen, dass es keinen Perfektionismus geben kann bei Gläubigen. Vielleicht nicht spätestens, aber auf jeden Fall, hier ist es sehr deutlich, spätestens in 1. Johannes, wo Johannes selbst als alter Mann gegen Ende seines Lebens sagt: Wir sündigen. Wenn wir sündigen, ist die Möglichkeit da, unsere Sünden zu bekennen. Jeder von uns strauchelt und deshalb wird er zur Rechenschaft gezogen werden. Wir alle. Für jedes Wort, das wir gesprochen haben. Das ruft zu verantwortlicher Sprache. Christen sollten richtig sprechen, grammatisch. Christen sollten eine reine Sprache führen, eine edle Sprache. Aber alle Christen, wie Nichtchristen, straucheln mal bei der Strafe, bei der Sprache. Die Lehrer sollten also äußerst vorsichtig sein und es soll einigermaßen die Zunge beherrscht werden, bevor sie Lehrer werden. Hier haben wir also unter anderem Voraussetzungen, eine Voraussetzung für einen Gemeindeältesten. Die sind ja die Lehrer in der Gemeinde. Aber es sind nicht nur die Ältesten oder die Hirten, die lehren, andere dürfen das auch, ob sie nun wirklich dieses Amt innehaben oder auch auftreten, denn jeder Christ darf ja lehren. Jakobus zeigt uns nun, wo die Probleme liegen und wie sie gelöst werden können. Vers 2, Mitte, beginnt er zu sprechen vom Mittel des Redens bis Vers 12. Zuerst bis Vers 8 spricht er von der Wichtigkeit des Mittels. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, so ist dieser ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Und hier ist er schon dabei zu zeigen, welche wichtige Stellung die Zunge einnimmt. Er zeigt die Wichtigkeit der Zunge wegen ihrer wichtigen Stellung. Später wird er von ihrer Wichtigkeit sprechen in Bezug auf ihre Zerstörungskraft. Aber jetzt beginnt er mit etwas Neutralem. Er zeigt, wie entscheidend die Zunge im Leben ist. Er vergleicht sie mit einem Zaum und das führt ihn in Gedanken zu den Pferden, die damals das Mittel der Beförderung waren. Bedenken Sie, dass bis ins vorige Jahrhundert das Pferd und das Kamel die schnellsten Beförderungsmittel waren. Manchmal wünschte ich, wäre es dabei geblieben. Sie, den Pferden, und ich glaube, das wünscht auch eine Person besonders heute Morgen, Sie, den Pferden, legen wir Gebisse in die Mäuler. Nun, ich habe Pferde sehr gern und bin sehr gern mit ihnen aufgewachsen. Legen wir Gebisse in die Mäuler, damit sie uns in die Mäuler, damit sie uns gehorchen. Und wir lenken ihren ganzen Leib. Warum? Weil wir das Maul lenken. Mit dem Gebiss lenken wir die Schlüsselstelle. Und dort verfügen wir über das ganze Pferd. So bestimmen wir den Weg, dass das Pferd einschlägt. Und so ist es mit der Zunge. Wer die Zunge steuern kann, steuert den ganzen Menschen. Wenn jemand seine Zunge steuern kann, kann er sein ganzes Wesen steuern. Zweites Bild. Sie, auch die Schiffe, die so groß sind und von heftigen Winden getrieben werden, das sind starke Kräfte, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt. Und so ist die Zunge. Wohin irgend der Impuls des Steuermanns will. Impuls. So ein bisschen. Sind Sie mal beim Steuermann gewesen auf dem Fisch? Sehr interessant. Im Rad. Ganz klein. So, so. Er weiß auch im Voraus, wo es hingehen muss. Er steht in Verbindung mit dem Schlüssel des Schiffes. Der Schlüssel ist ganz klein, sagt Jakobus. Aber dieser Mann verfügt über diesen Schlüssel und kann ein großes Schiff trotz großer Winde steuern, beziehungsweise kann er die Winde sogar gebrauchen. So ist die Zunge. Das heißt, Jakobus zeigt uns, wie wichtig sie ist, weil sie eine so wichtige Stellung einnimmt im Leben. Vers 5 haben wir dann das zusammenfassend. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Das müssen Sie nicht gleich negativ auffassen. Der Übersetzer, glaube ich, tut das zu schnell. Er denkt hier gleich an das Sündige der Zunge. Sie tut das mit Recht. Jakobus spricht hier einfach eine Tatsache aus über die Zunge. Die Zunge hat einen großen Einfluss. Und weil sie einen so großen Einfluss haben, müssen wir jetzt daran gehen, sie zu beherrschen. Denn wir wollen für Gott einen Einfluss ausüben in dieser Welt. Gott hat geplant, Gott hat es so geplant, dass mit der Zunge das Evangelium in dieser Welt Raum gewinnt. Als Gott mit dem Menschen begann umzugehen, sprach er. Als er neu mit dem Menschen anfing umzugehen, sprach er. Gott wurde Wort. Und das Evangelium ist zuerst einmal Wort. Paulus sagt nicht nur, da bleibt es nicht stehen. Gott steht zu dem, was er sagt. Er handelt, aber er vermittelt seine Gedanken. Logos spricht von zum Ausdruck gebrachte Gedanken. Und so übersetzt es auch ein Übersetzer. Das Denken Gottes wird zum Ausdruck gebracht. Die Zunge hat gewaltigen Einfluss. Sie rühmt sich großer Dinge. Das heißt, zu Recht weiß sie, dass sie einen großen Einfluss ausübt im Leben. Aber, jetzt sagt Jakobus, damit uns das wirklich zur ernsten Angelegenheit wird, auch zum Bösen hin. Und davon spricht er jetzt ab Vers 6 oder Mitte Vers 5, Entschuldigung, Ende Vers 5 bis Vers 8. Da wird uns die Wichtigkeit der Zunge gezeigt an ihrer Zerstörungskraft, damit wir einmal Furcht eingeflößt bekommen. Zuerst zeigt er uns, wie groß die Zerstörungskraft eigentlich ist. Sie, ein kleines Feuer, zündet einen ausgedehnten Wald an. Waldbrände hat man hier in Europa oder sieht man hier kaum. Es gibt solche. Aber die Wälder sind ja erstens nicht sehr groß. Deshalb gibt es auch nicht große Brandwände oder Waldbrände. Wenn Sie große Waldbrände sehen wollen, kommen Sie nach Kanada. Können Sie Kilometer fahren. Es gibt einen Park. Wenn Sie da reinfahren, sehen Sie ein großes Modell einer Zigarette. Vorsicht, nicht rauchen. Und dann fahren Sie durch die Gegend, Gestrüpp, leere Stämme, furchtbar. Und ich glaube, der Kettenraucher hört hier dann bald auf zu rauchen. Furchtbar, diese Zerstörung. Und im Norden, wo der Boden dann so weich ist, da bleibt, wie sagt man, smolders, im Englischen. Das lodert, ja. Nicht lodert. Das Feuer bleibt im Boden, ja. Modert, gut. Jetzt wissen Sie, glaube ich, wie es ist, was ich meine. Nachdem der Wald oben auf der Oberfläche weg ist, brennt die Vegetation, die so reich ist im Boden, deshalb ist der Boden auch weich, brennt, kann das Feuer den ganzen Winter durch dort, also dieses Wort dann. Wie? Es motet weiter. Danke. Und im Frühjahr, wenn es dann wieder etwas wärmer wird, dann kann es wieder aufflammen. Und da sind Kilometer und Kilometer von Holz weg, im Nu. Und da braucht es viele, viele Männer, die ihr Leben manchmal riskieren, um das zum Aufhalten zu bringen. Ein kleines Feuer, eine fertig gerauchte Zigarette, die noch nicht ganz, ganz aus ist. Wirklich der letzte Funken weg. Dieser kleine Funken kann einen ausgedehnten Wald von Hunderten von Kilometern wegraffen. So ist die Zunge. Und diesen Wald können Sie nicht mehr zurückkriegen. was einmal durch viele Jahre hindurch gewachsen war an Charakter, an Pietät, an Ehre, Integrität, kann in einem Nu zerstört werden. Ein Ruf, der durch Jahre lang aufgebaut wurde, kann im Nu aufgehen in Flammen. Dann sitzt diese Person da wie ein eingeäscherter großer Baum. Sieh, ein kleines Feuer zündet einen ausgedehnten Wald an und die Zunge ist ein Feuer. Und jetzt schreiben Sie bitte das richtige Wort ein, wenn Sie es nicht haben. Die Welt der Ungerechtigkeit, nicht eine Welt, nebst anderen Welten. Artikel, definitiver Artikel. Warum? Weil der Ausleger es nicht ganz verstehen kann, dass Jakobus hier den Artikel, das heißt den bestimmten Artikel, gebraucht. Denkt er, Jakobus denke den unbestimmten Artikel ein. Und er möchte nur sagen, im Vergleich, wie groß die Gefahr der Zunge ist. Aber nein, mir scheint, Jakobus weist eigentlich darauf hin, dass alles mit der Zunge begann. Die ganze Welt der Ungerechtigkeit begann mit der Zunge der Schlange. Sollte Gott gesagt haben, dieser kleine Funken hat den ganzen Wald der Schöpfung angezündet. Und in dieser Welt leben wir heute, die in Flammen ist. Die Zunge stellt also diese ganze Welt der Ungerechtigkeit dar. Aber wir wollen nicht bei diesem Pessimistischen bleiben. Die ganze Zeit wollen wir denken, denn dazu führt dieses hin. Ja? Die ganze Zeit wollen wir daran denken, dass Gott das Heil gesprochen hat. Und das wird mit Zungen, Apostelgeschichte 2, weitergegeben. Ja? Und der Fluch von 1. Mose 11 wird, oder ihm wird entgegengewirkt, er wird nicht aufgehoben, bis Jesus kommt. Aber ihm wird entgegengewirkt durch das neue Sprechen Gottes, das wir aufgreifen sollen. Diese Zunge soll also gewaltig von Gott gebraucht werden. Die Welt der Ungerechtigkeit. So stellt sich die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt in Flammen das Rad der Geburt, das heißt den Lauf des Lebens. Mit der Geburt beginnt ein Lauf gleichsam, eine Bewegung. Und dazu gebraucht er das Wort Rad, das wie am Wagen den Karren in Bewegung bringt. Und so läuft unser Leben weiter. Wir kommen nie zurück, nie rückwärts. Es geht immer vorwärts. Und jetzt ist die Frage, wohin geht es mit diesem Karren? Die Zunge hat diesen Wagen angezündet, sagt Jakobus. Und wenn dieses Feuer nicht gelöscht wird, dann wird nicht nur mein Leib, das heißt mein ganzes Wesen, befleckt, sondern mein ganzes Leben wird ruiniert. Beim Leib gebraucht er befleckt, beim Leben gebraucht er Flamme, das heißt verbrannt, ruiniert. Und mein Teil dieser Welt, die angezündet ist, wird auch ruiniert. Es muss nicht so sein. Die Welt kann in Flammen sein, aber ich kann, wie mit in Asbest gekleidet, durch diese flammende Welt hindurchgehen und Löschfunktion ausüben und etwas Neues aufbauen. Aber wenn meine Zunge nicht beherrscht wird, bin ich ein Teil von dieser ganzen Flamme. Nun sagt er am Ende von Vers 6, woher diese Flamme kommt, woher diese Zerstörungskraft kommt und wird in Flammen gesetzt von der Hölle. Der Jude, wenn er nicht den Namen Gott sagen will und wenn er fromm ist, will er das auch nicht, dann gebraucht er manchmal den Namen Himmel und meint dafür Gott. Und so kann man, wenn man nicht gerade vom Teufel direkt sprechen möchte, das Wort Hölle gebrauchen. Der Teufel zündet an. Der Teufel ist der Urheber dieser Flamme. Im Garten Eden hat der Teufel diese Flamme angezündet und sie brennt weiter. bei jedem von uns. Wir sind mit dieser Flamme in der Brust geboren worden. Das Rad der Geburt fängt mit der Geburt an. Der Lauf des Lebens fängt mit der Geburt an. Und das ist vom Teufel, dass wir Sünder sind. Aber es darf anders werden, das wird er auch sagen. Denn, und nun kommt er zum Wieso. Das heißt, wieso hat die Zunge eine solch große Zerstörungskraft? Weil sie nicht gebändigt werden kann. Deshalb. Wie groß die Zerstörungskraft ist, hat er eben gezeigt. Woher diese Zerstörungskraft kam, hat er gezeigt. Und jetzt, warum kann das nicht geändert werden? Ja, weil es eben unmöglich ist. Was in der Natur längst Möglichkeit geworden ist, ist bei der Zunge nicht möglich. Kein Mensch kann die Zunge bändigen. Keiner. Ein Mensch kann das Tier bändigen, den Vogel, den Fisch. Große Walfische sind einem Menschen gehorsam und machen diese Tricks und so weiter im Wasser. Zu unserem Vergnügen. Aber die Zunge macht Tricks, die uns zum Schaudern bringen. Die kann nicht gebändigt werden, bis Gott einmal anfängt, sie zu bändigen. Und es braucht Gott. Denn jede Natur, jedes Wesen, sowohl der Tiere als der Vögel, sowohl des Kriechenden als der Meerwesen, wird gebändigt und ist gebändigt worden von der menschlichen Natur, aber die Zunge vermag keiner der Menschen zu bändigen. Ein unzähmbares Übel, das heißt von der menschlichen Perspektive jetzt, ja. Ein unzähmbares Übel ist sie, voll todbringenden Giftes. Jetzt spricht er von der Zwiespältigkeit der Zungen, nachdem er von ihrer Wichtigkeit gesprochen hat, von ihrer Zwiespältigkeit. Verse 9 bis 12. In den Versen 9 und 10 zeigt er, dass die Zunge zwei Quellen darstellt. Mit ihr loben wir den Gott und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen. Das Wort für loben heißt segnen. Das griechische und auch das hebräische Wort, glaube ich, für segnen kann als loben gebraucht werden. Wir loben Gott, wir preisen ihn. Wenn aber Menschen mit diesem Wort gedient werden, wenn ihnen gedient wird, dann heißt das, dann sagen wir im Deutschen segnen. Das heißt, es wird ihnen etwas verkündet, das ihnen zum Leben dient. Aber jetzt geht es Richtung Gott. Mit ihr loben wir den Gott und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die in der Ähnlichkeit Gottes entstanden sind. Das heißt, zum Teil sind sie nicht mehr in der Ähnlichkeit Gottes, aber zum Teil sind sie immer noch in der Ähnlichkeit Gottes. Etwas ist hereingekommen, sodass wir nicht mehr die Menschen sind, die Adam und Eva am Anfang waren. Aber etwas von dieser Gottesebenbildlichkeit ist geblieben. Und dieser Mensch, der dazu bestimmt war, Gottes Ebenbild zu sein, den verwünschen wir, die wir selbst auch im Bilde Gottes geschaffen wurden. Das heißt, wir maßen es uns an, den Richter Gott zu spielen und gehen weit über Gott hinaus. Denn Gott will nicht den Tod des Sünders. Er hat zwar den Tod angekündigt, aber er verflucht ihn nicht, bis es so weit ist, dass er nicht mehr zu retten ist. Und dann wird es heißen, verflucht seid ihr. Aber jetzt noch nicht. Wir dürfen also das ewige Gericht eines Menschen nicht vorwegnehmen und ihn verwünschen. Aber das tun wir. Und Jakobus sagt wir, und einige Ausleger sind zu schnell, um hier Jakobus zu retten. Ja, Jakobus, du meinst doch nicht, dass du meinst jetzt allgemein, du bist ein Mensch und es gibt Menschen. Du nicht, aber du sagst, es gibt Menschen. Nein, nein. Jakobus kennt sich selbst. Und bis ein jeder von uns das selbst sagen kann, glaube ich, hat er sich selbst noch nicht erkannt. Das tun wir oft, ohne dass die Zunge direkt gebraucht wird. Aber wir haben ja eine kleine Zunge hier im Kopf, nicht wahr? Haben Sie schon mal sich selbst beobachtet und sich selbst gehört? Ja? Sie sind ja nicht nur zwei Personen, sondern drei. Weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind, sind wir nicht nur ein Wesen, das einfach nur in eine Richtung schaut, sondern wir können reflektieren. Reflektieren heißt, dass ein Spiegel da ist. Das heißt, wir haben jetzt mit einmal zwei. Das ist etwas typisch Menschliches, dass wir reflektieren können. Das heißt, dass wir uns selbst betrachten können, wie wenn wir eine zweite Person wären. Aber nicht nur das. Wir können wie eine dritte Person diese zwei Personen beobachten, wie sie miteinander sprechen. Tun Sie das mal. Es ist eine Spannung aufgetreten. Und Sie sind involviert, das heißt für die Deutschen mit ein Teil davon. Das ist ein schweizerisches Wort. Wir sind also mitbeteiligt. Das heißt, wir leiden unter dieser Spannung. Schuldhaft oder nicht, wir leiden darunter. Und jetzt fängt ein Gespräch an. Wenn der nicht so gesagt hätte, dann hätte ich aber noch nicht so. Und weil er das sagte, ich und so weiter. Und ja, und jetzt möchten Sie das Gespräch eigentlich weiterführen. Und Sie würden jetzt dieses sagen, wenn er das sagt. Und wenn er das sagt, dann würden Sie wieder dieses sagen und so weiter und so weiter. So geht das hin und her. Ja. Nur die Wirklichkeit, wenn Sie mit einmal diesen Menschen wieder sehen, ist nicht gerade so. Aber dennoch, Sie sprechen mit sich selbst und Sie beobachten dieses Gespräch. So sind wir. Wir sollten also innehalten. Aus demselben Munde geht Lob und Fluch hervor. Wir verwünschen in solchen Gesprächen den anderen. Aber wir sollten das nicht tun, sagt der Apostel. Mit aus demselben Munde geht Segen und Fluch hervor. Oder wir könnten auch übersetzen Lob, je nachdem. Aber Segen ist das vollere Wort. Zu Gott hin wäre es dann Lob, zum Menschen hin wäre es Segen. Das heißt, wir wünschen ihm das Leben und im nächsten Moment wünschen wir ihm den Tod. Und wir sind zu beidem fähig, zu beidem. Auch als Wiedergeborene. Wissen Sie, dass wir im Grunde nie wiedergeboren werden? Die Wiedergeburt besteht nicht in der Veränderung unseres Wesens so sehr, als in dem Einzug eines anderen Wesens. Und das ist der Grund, weshalb wir anders werden. Aber unser Wesen bleibt verdorben. Und wir bleiben zu jeder und allen Sünden fähig. Zum Töten, zum Fluchen. Und Jakobus weiß das. Meine Brüder, dieses sollte so nicht geschehen. Bessere Übersetzung. Das griechische Wort wird manchmal mit sein, manchmal mit werden übersetzt. Es ist besser, in den meisten Fällen es mit werden zu übersetzen. Das heißt, in diesem Fall mit geschehen. Das sollte so nicht werden. Das sollte so nicht entstehen, geschehen. Das sollten wir nicht tun. Vers 11 und 12 zeigt er, dass was in der Natur nicht möglich ist, jetzt umgekehrt, beim Menschen möglich ist. Sprudelt eine Quelle aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser? Nein. Vermag ein Feigenbaum, meine Brüder, Oliven zu produzieren? Oder ein Rebstock Feigen? So vermag keine Quelle salziges und süßes Wasser zu produzieren. Allerdings, ich habe einen Gärtner kennengelernt, der konnte das fertigbringen, dass ein Baum mehrerlei Früchte hervorbrachte, durch Pfropfen. Ja. Sodass von einem Apfelbaum mit einmal Pfirsich heraus, oder etwas Ähnliches. Ja. Aber das ist etwas, was wir dann mit dem Baum tun. Von Natur aus ist das nicht so. Ja. Wir verändern dann die Natur. So vermag keine Quelle, salziges und süßes Wasser zu produzieren. Aber was in der Natur, die Gott geschaffen hat und die nicht gefallen ist, Vorsicht, die Natur ist nicht gefallen, die Schöpfung. Sie ist eingerissen. Aber fallen ist ein Schuldbegriff. Und die Natur, die Schöpfung, sagt Paulus, hat keine Schuld. Das heißt, sie vergeht, aber sie ist in sich nicht verdorben, wie wir verdorben sind. Die Sünde liegt nicht in der Natur. Sie ist mit in Leidenschaft gezogen, aber es gibt gewisse Dinge dort, die dort nicht möglich sind, die aber bei uns, weil wir Sünder sind, möglich sind. Deshalb kann die Natur als Beispiel für das Vollkommene herangezogen werden, trotz ihrer Vergänglichkeit. Aber jetzt sagt der Apostel uns mit Vers 13, jetzt kommt der letzte Teil und der wichtige Teil: Wie kann eine Quelle süßes Wasser hervorbringen? Wie kann eine salzige Quelle zu einer Quelle werden, die süßes Wasser hervorbringt? Was gehört dazu? Nun, er setzt eine Menge Evangelium voraus. Das ist nicht die Aufgabe des Jakobus, jetzt nachdem so viel von Paulus und nun eigentlich hat er vor Paulus geschrieben, aber wenn wir jetzt die Stelle dieses Briefes in unseren Bibeln betrachten, nachdem wir schon so viel gelesen haben vom Evangelium, sollten wir also das in Erinnerung halten, wenn wir jetzt den Jakobusbrief lesen. Er will jetzt zeigen, wie das Evangelium sich auswirken soll in unserem Leben und möchte uns die Richtung weisen. Mit Vers 13 bis Ende des Kapitels spricht er nun vom Wesen des Redenden. Und da gebraucht er das Wort Weisheit. Also es geht um die Weisheit in Reden und Verhalten. Erstens in Vers 13 hält er den Lesenden an zu weisem Verhalten. Was gehört zu weisem Reden? Ein Aufruf. Wer ist weise und verständig unter euch? Der melde sich. Hand hoch. Bei den Pfingstler Hand runter. Ja? Wer ist weise? Wer meldet sich da? Und Jakobus sagt, wenn sie versucht sind, die Hand zu heben, dann will ich dir sagen, unter welchen Umständen das sein darf. Du darfst das. Du sollst das. Du sollst weise sein. Aber so wird es dann bei dir aussehen müssen. Er zeige aus seinem edlen Verhalten, das aus Jesus hervorkommt. Denn Jesus lebt in mir. Das muss hier ergänzt werden. Der zeige aus seinem edlen Verhalten, das aus der Gemeinschaft mit Jesus kommt, seine Werke, das heißt seine Taten, in Sanftmut der Weisheit. Das heißt, wenn er wirklich weise ist, er meldet sich also, dann wird diese Weisheit nicht nur eine Kenntnisweisheit sein, dass er allerlei weiß, sondern sie wird inzwischen die Frucht der Liebe, Kapitel 2, getragen haben und die Liebe äußert sich in Sanftmut. Weisheit beginnt mit der Furcht Gottes und führt zur Liebe. Sie führt zu Sanftmütigkeit, zu Demütigkeit. Also wenn man wirklich weise geworden ist, wird man in Charakter weniger hart sein, sensibler sein, ein stärkeres Auge haben für den anderen und nicht so oft nur für sich selbst. Philipper 2, der sehe auch auf das, was dem anderen ein Anliegen ist und nicht nur auf das, was einem selbst ein Anliegen ist. Vers 14. In den Versen 14 bis 16 zeigt er, wie weises Reden eigentlich aussieht. Aber wenn ihr bittere, nein, wie es nicht aussieht, Entschuldigung, und in Vers 17, wie es aussieht, wie weises Reden nicht aussieht. Aber wenn ihr bittere Eifersucht und Streitsucht in euren Herzen habt, da ist die Hand, die das kleine Ruder in Bewegung bringt, beziehungsweise steuert. Ja. Jetzt kommt ihr auf das, was hinter der Zunge liegt, zu sprechen. Dort muss Weisheit aus der Furcht Gottes sein. Wenn ihr bittere Eifersucht hegt und Streitsucht in euren Herzen, das heißt, es gibt dieses Gespräch immer wieder, Streitsucht, und dann zu gegebener Zeit sprudelt es dann auch hervor mit der Zunge, ja? Was im Herzen ist, das geht ja beim Mund dann über. Rühmt euch nicht gegen die Wahrheit und lügt nicht gegen sie. Dies ist ein geladener Satz. Beim Wort Wahrheit müssen Sie das Evangelium verstehen.
Gott hat gesprochen und so ist es, das ist Gesetz. Und wenn ihr anders handelt oder denkt oder spricht, dann handelt ihr gegen Gottes Aussagen. Hier ist die letzte Wahrheit. Ihr lügt dann, wenn ihr nicht entsprechend handelt, wenn ihr dagegen handelt. Sehr festes Wort, sehr deutlich, doch sehr sanft gesprochen. Er selbst ist sanftmütig. Aber er weist sehr leise und fein hin, hier ist die Mauer, hier ist der Maßstab, hier ist die Richtlinie, hier ist der Kompass. Dieses ist nicht die Weisheit, die von oben niederkommt. In Jesus kam sie. Er ist uns zur Weisheit gemacht. Ja? Und nachdem er in uns wohnt, wohnt die Weisheit in uns. Wenn Jesus in euch wohnt als die Weisheit, dann lasst diese Weisheit sich auswirken. Dies ist nicht die Weisheit. Das heißt, an dieser Stelle habt ihr immer noch von eurem eigenen her gelebt. Sondern sie ist eine irdische, nicht eine himmlische, sondern eine irdische, eine seelische. Irdisch ist nicht sündig, seelisch ist nicht sündig, von vornherein. Passen wir auf. Jakobus will nicht sagen, dass diese Weisheit schlecht ist, weil sie irdisch ist, sondern sie ist schlecht, wenn sie irdisch ist, weil sie nur irdisch ist. Weil in dieser Erde und in dieser Welt die Sünde zu Hause ist und wir unabhängig von Gott leben wollen. Und diesem Zeichen der Autonomie, der Selbstständigkeit, ist irdische Weisheit schlecht. Irdische Weisheit ist gut, aber sie muss vom Himmel oder mit dem Himmel gekoppelt sein. Ja. So wie Paulus, vielleicht kennen Sie die Stelle, Römer 8, die Leibe des Fleisches, Entschuldigung, die Werke, nein, die Taten des Leibes zunichte machen. Etwa Vers 13, das Heiligungsleben. Die Taten des Leibes. Aber mit dem Leib soll ich doch, Römer 12, Gutes tun. Was meint Paulus da? Wenn der Leib autonom in Eigenverwaltung handelt, seinen eigenen Willen tut, solche Taten des Leibes, die selbstständig sind, die von Selbstständigkeit gekennzeichnet sind, diese Taten sollen zerstört werden. Und andere Taten, auch mit dem Leib, aber jetzt im Zeichen der Abhängigkeit des Leibes von Gott. Der Leib soll von Gott gelenkt werden, dazu muss er, Römer 12, Vers 1, zuerst ihm hingebracht werden als Werkzeug. Und die Teile des Leibes, Römer 6, Vers 13, jeweils als Instrumentarium. Hier ebenfalls, irdisch, weil diese Weisheit hier unten bleibt und mit irdischen Perspektiven umgeht. Und so wird meistens hier gelebt. So leben die Menschen um uns her, irdisch. Ja? Mit rein irdischen Perspektiven. Seelisch. Seelisch ist zu sein, ist nicht sündig. Aber es ist sündig, wenn wir mit unserem Geist unseren Körper gebrauchen, nicht in der Abhängigkeit von Gott. Dann ist das rein launische Weisheit. Und so leben viele Christen. Und sie sind nicht weise. Und diese Weisheit, sagt Jakobus, ist nicht nur irdisch und seelisch. Denn wenn sie nicht von Gott, oder wenn sie nicht in der Hand Gottes ist und er steuert sie, er bestimmt sie nicht, dann wird sie von einer anderen Hand sehr schnell gesteuert werden. Wir sind nie selbstständig. Paulus sagt in Galater 5, Vers 17, dann wird das Fleisch gegen den Geist kämpfen. Und wo das Fleisch kämpft, da ist Satan. Auf diesem Boden hat er seine Tätigkeit und deshalb sagt Jakobus gleich, sie ist teuflisch. Da hat der Teufel seinen Raum. Wenn wir nicht, im nächsten Kapitel wird er sagen, naht euch zu Gott, so wird der Teufel fliehen. Ja? Aber lassen wir uns nicht von ihm steuern, dann wird der Teufel Raum gewinnen. Und das sollen wir nicht nach Epheser 4. Denn wo Eifersucht und Streitsucht sind, da ist ein Durcheinander. Nicht, weil der Teufel ein Durcheinanderbringer ist. Er tut das schon, aber das ist nicht, was das Wort bedeutet. Ich weiß nicht, wo diese Definition je hergekommen ist. Aber sie wird immer wieder abgeschrieben. Diabolos ist nicht Durcheinanderbringer. Diabolos heißt durchwerfen. Davon ist hier nicht die Rede. Höchstens beim Wort teuflisch, aber auch da vielleicht jetzt nicht. Durcheinander hier ist das Resultat des Regimes des Teufels. Das heißt, er bringt die Ordnung zunichte. Er zerstört die Reihenfolge Gottes. Oh, ich wünschte, ich hätte Zeit, hier das auszuführen. Gott hat eine gewisse Ordnung in die Welt gestellt. Denken Sie jetzt nicht zu stark und zu schnell an jetzt steife Gesetzlichkeit, sondern das beginnt erst dadurch, dass wir verschiedene Objekte haben. Das Denken dieser Welt in der heutigen Zeit ist gekennzeichnet sehr stark, man sagt heute sehr schnell New Age, und das heißt, das ist ein Konglomerat, ja, das wissen wir auch, und ist in starkem Maße geprägt vom östlichen Denken, und das ist ein Denken, das alles in eins setzen will, das heißt, die Unterschiede aufheben will. Die heutige Zeit, die geprägt ist vom östlichen Denken, wurde vorbereitet durch den extremen Sozialismus. Der Sozialismus, der gesellschaftlich wurde oder der in die Erziehung hineinkam und der in das Denken hineinkam und in die Kultur hineinkam, der sagte, es gibt keine Unterschiede. Der politische Sozialismus hat etwas Gutes an sich, denn er hat Anleihen gemacht am Evangelium, sprich Engels. Aber der extreme Sozialismus ebnet alles ein, sodass es nicht mehr Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau, deshalb kleiden sie sich gleich. Deshalb sollen sie gleich denken, deshalb sollen sie gleich handeln, gleiche Bewegungen machen und so weiter. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Religionen, das erleben wir heute, ja. Synkretismus. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Ländern. Es gibt keinen Unterschied hier und dort, überall wird eingeebnet. Was geschieht dann? Beide Dinge, wovon wir jetzt sprechen, werden zunichte gemacht. Die Frau hört auf, Frau zu sein, und der Mann hört auf, Mann zu sein. Die Schweiz hört auf, Schweiz zu sein. Ja? Wenn alles durcheinandergebracht wird, das heißt in eins gesetzt wird, dann verliert die Schöpfung das, was Gott geschaffen hat, äußerlich und auch innerlich. Unser ganzes Denken wird zerstört. Wir können nicht mehr in Thesen denken. Was ist thesisches Denken? Darf ich ein klein wenig Philosophie, das können Sie schon verkraften. Ja? Eine These ist eine Aussage, die wahr ist. Zunächst einmal muss sie nicht wahr sein, aber in diesem Fall geht es um wahre Thesen. Das heißt, dies ist ein Pult. Das ist eine These. Es gibt einen Gott. Es gibt die Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. Das sind Aussagen. Aussagen über abstrakte oder jetzt konkrete Gegenstände. Und wenn Sie jetzt alles einebnen, dann verliert nicht nur das Objektive, das konkret Vorhandene, ja, die Wesen, ja. Sie verlieren dann Ihre Eigenart. Sie müssen genauso sein wie der Nachbar, ja. Sie haben keine Identität mehr. Und deshalb verlieren sie ihren Namen und werden zu einer Nummer. Und das führt dazu, dass wir dann im Denken nicht mehr fähig sind, auseinanderzuhalten. Und was geschieht dann? Einige von diesen Leuten werden in die Klinik gebracht. Und es gibt heute Philosophen, die fragen sich, wer sind die Klugen oder die Gescheiten? Die auf dieser Seite oder der anderen Seite dieses Zaunes oder dieser Mauer, ja? Man kann nicht, und das ist schon längst so, in der Kultur und im Film und in den Büchern, Michael Ende ein Beispiel, ja, wo die Grenzen, die Konturen zwischen Realität und Fantasie verwischt werden. Die Wissenschaft hat schon lange mit diesem gearbeitet. Das hat ein gewisser Bruder schon vor Jahren aufgezeigt. Das wurde nur nicht so publik. Das heißt, dass mit Okkultem wo umgegangen wird. Und die Wissenschaft ist schon längst nicht mehr ganz wissenschaftlich. Sie lässt schon die Fantasie zu, beziehungsweise das Okkulte. Und so wird also das Leben Stück für Stück zerbröckelt, zerstört. Und wir stehen da und leiden darunter. Aber wir sollen nicht nur leiden, wir sollen leiden, aber wir sollen uns gebrauchen lassen, um göttliche, himmlische Zeichen zu setzen. Und Jakobus will sagen, die Zunge spielt in diesem Ganzen eine sehr entscheidende Rolle. Nur zeigt er uns jetzt das charakterliche Umfeld. Das muss gesund sein, damit jetzt die Zunge ihren Dienst tun kann. Ja? Wir sind jetzt beim Umfeld der Zunge. Da muss Weisheit, das Denken Gottes herrschen. Kein Durcheinander. Alles hat seinen Platz. Alles hat seinen Dienst. Jeder Christ hat seine Gnadengabe, seinen Platz am Leib Jesu Christi. Nicht alles durcheinander. Ja? Alles dann auch seine zeitliche Reihenfolge. Jedes hat seinen räumlichen Platz und jedes hat seinen zeitlichen Platz. Erst du, dann der. Jedes nach seiner Reihenfolge. Nicht alle zugleich. 1. Korinther 14, ja? Sehen Sie, aber der Teufel will alles durcheinander bringen. Warum? Damit Gott nicht gehört wird. Schalten Sie mal Ihr Radio aus. Und fangen Sie an zu denken. Werfen Sie einmal eine ganze Menge von Publikationen raus. Sie haben zu viel, glaube ich, einige von Ihnen. Sie können sie ruhig abbestellen. Hören Sie weniger die Nachrichten. Sie sind nicht stark genug, um die Lasten der Welt zu tragen. Das ist nicht gut, alles zu wissen. Auch nicht von der Not der Welt. Sie sind nicht gerufen worden, über alles zu wissen. Die Medien müssen Gott in die Hand gegeben werden. Sie sind nicht notwendigerweise gut. Wir müssen Gott an erste Stelle setzen und für ihn Platz machen. Und dann wird alles seinen Platz bekommen. Aber ihm muss einmal Platz eingeräumt werden. Denn wo Eifersucht und Streitsucht sind, da ist ein Durcheinander und jedes schlechte Tun. Aber wie sieht jetzt die himmlische Weisheit aus? Die Weisheit, die von oben ist, ist zuerst rein. Schreiben Sie das, merken Sie sich das, unterstreichen Sie es vielleicht oder machen Sie ein Rechteck darum, oder einen Kreis. Zuerst rein. Wenn das nicht gesagt wird, dann kommen wir mit den anderen Eigenschaften nicht fertig. Denn wenn wir lesen würden, sie ist zuerst friedlich, dann landen wir beim Durcheinander, bei der Ökumene, bei der Toleranz, wie sie heute aussieht und so weiter. Zuerst rein, zuerst Grenzen, zuerst Gott geweiht. Rein heißt heilig, Gott geweiht, zugeordnet. Zuerst weiß diese Weisheit, wem ich gehöre. Und ich habe alles an sündiger Tat und Gedanken aus dem Raum getan. Ich habe meine Sünden ihm bekannt. Sie müssen nicht einem Menschen bekannt werden. Sie können mit einem Menschen sprechen. Aber ihre Sünden müssen sie Gott bekennen. Es sei denn, sie gegen jemanden gesündigt haben, dann bekennen sie dort. Ja. Zuerst ist diese Weisheit rein, vollkommen Gott geweiht. Dann friedlich. Zuerst rein, dann milde. Zuerst rein, dann nachgiebig. Voll von Barmherzigkeit. Nachdem sie zuerst rein ist. Zuerst rein, voll von guten Früchten. Zuerst rein, dann unparteiisch. Sonst wird unparteiisch sein ein Durcheinander. Denn ich muss Partei ergreifen für Gott, ja. Aber innerhalb dieses Raumes liebe ich alle Gotteskinder. Wohnen Sie in Basel, lieben Sie alle Gotteskinder in Basel. In Zürich, alle Gotteskinder in Zürich und so weiter. Wo immer Sie hinkommen, egal wie schwach er ist, Sie lieben ihn. Sie sind von seiner Partei, weil wir alle am Leib Jesu Christi sind. Wir können nicht mit allen die gleiche Gemeinschaft haben. Das hat verschiedene Gründe. Aber wir lieben sie. Und ungeheuchelt, echt, das schenke der Herr. Und jetzt das Schlusswort. Aber die Frucht der Gerechtigkeit, er hat jetzt von Weisheit gesprochen, die gerecht ist. Gerechtigkeit ist das alttestamentliche und auch das neutestamentliche Wort für das, was Gott tut im Heilsraum, in Israel und jetzt in der Gemeinde, überhaupt in dieser Welt, im Heil. Paulus kann Heil und Gerechtigkeit im Römerbrief auswechselnd gebrauchen. Die Frucht dessen, was Gott durch seinen Heiligen Geist, durch Jesus Christus, durch das Heil bewirken möchte, wird gesät. Wollen wir auf diesem Gebiet eine Frucht ernten? Wollen wir ein göttlich entsprechendes Ergebnis haben? Dann müssen wir anfangen zu säen. Und dazu braucht es unter anderem auch die Zunge. Es muss geschrieben werden, Literatur. Es muss gesprochen werden. Es muss gelehrt werden. Wir sind bei Vers 1. Es muss gesät werden, Evangelium gesät werden. Aber wie? Und das ist, was Jakobus sagen wollte. Brüder, in Frieden. Im Frieden Gottes, im Frieden des Evangeliums. Nicht im falschen Frieden, Frieden, im reinen Frieden. Aber in dem göttlichen Frieden wollen wir säen. Jeder, der den Mund auftut, möchte die Wahrheit in Liebe sprechen. In Frieden. Den Frieden wünschend. Diese Saat wird dann aufgehen als Frucht. Sie wird in Frieden gesät. Für wie? Für wen? Für die Leute, die Frieden suchen. Für Friedensuchende. Und wenn der Herr Gnade geschenkt hat, dass hier heute Morgen Gerechtigkeit gesät wurde, das heißt Heilsgedanken Gottes, dann war es mein Wunsch, dass hier solche sind, die den Frieden mit Gott, miteinander, mit ihrer eigenen Seele wirklich suchen. Und wenn sie solche Suchende waren, dann können sie von dieser Saat, wenn sie aufgeht, zehren. Davon leben wir. Also, wer Lehrer sein will, soll eine friedliche Zunge haben, die mit Gott in Einklang ist, in Harmonie ist, und dann soll er reichlich säen an allen Wassern. Und überall wird diese Frucht dann aufgehen. Und die, die Frieden suchen, die werden an diesen Bäumen diese Frucht genießen. Wir wollen beten. O Gott, wir danken dir, dass du gesprochen hast. Wir danken dir, Herr, dass du, Herr Jesus, das Reden Gottes geworden bist. Und wir danken dir, Herr, dass du Wohnung aufgenommen hast in uns. Präge uns, Herr, durch deinen Geist, durch dein ganzes Wesen, durch dein Wort, dein Reden, damit wir zum Segen werden können für andere und nicht zum Fluch. Amen.